Im Fokus, der ZFK Podcast.
Wir werden gerade Zeuge, wie ein Wasserstoffbus betankt wird. Es zischt ein bisschen und ganz langsam sehe ich jetzt, wie viel Kilogramm hier die Seiten wechseln aus dem Tankrüssel in den Bus der Wuppertaler Stadtwerke. Hier in der Tanksäule steht ein rücksichtsvoller Hinweis. Während des Betankens hören Sie, wie gasförmiger Wasserstoff in das Fahrzeug strömt. Und das hören wir tatsächlich. Bei mir ist Andreas Meyer, ist hier Leiter der Fahrzeugtechnik und für das Wasserstoffbusprojekt verantwortlich. Und Christian Kinninger, er ist der technische Leiter, sagen wir mal, des gesamten ÖPNV hier bei den Wuppertaler Stadtwerken. Ne? Guten Morgen.
Guten Morgen.
Andreas, ist das so? Du hast ihn nicht gebaut, aber fühlt sich das trotzdem wie dein Baby an, dieser Wasserstoffbus?
Definitiv. Also da ich von Anfang bis heute dabei bin, so ein bisschen mein Baby, ja, kann man sagen.
Ja, also erstmal ist es ein ganz normaler Bus. Wir werden gleich noch Bus fahren, dann können wir das genauer ergründen. Also eigentlich ist dieser Bus und die Art, wie ihr ihn einsetzt im Wuppertal, das Killerbeispiel für Sektorenkopplung. Erzähl mal.
Ja, Sektorenkopplung, das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass wir zusammengesessen haben mit der Energie- und Wasserbranche und gesagt haben, so, was kommt auf uns zu? Das war aber 2012, ne? Also schon ein bisschen her. Beides war das die gleiche Herausforderung in der Mobilität als auch in der Energie. Wir brauchen Flexibilität, wenn die Kohle rausgeht, Erneuerbare reinkommen. Und diese Flexibilität konnten wir nur, oder haben wir nur in Speicherung gesehen, eines Energieträgers. Und da kam Wasserstoff ins Spiel. Und zu der Zeit, auch heute noch, ist eigentlich in der Mobilität die einzige Chance anlegbar, Kosten zu generieren. Das heißt, ungefähr kostenparitätig zum Brennstoff, Diesel oder Benzin zu werden. Und jetzt haben wir gesagt, okay, beide Herausforderungen, kostenparitätig vielleicht zum alten herzustellen, und sind in dieses Thema reingegangen, Busse zu kaufen, Brennstoffzellenbusse zu kaufen, aber auch die Elektrolyse aufzubauen als Wasserstoffproduktion und haben damit das gesamte Ökosystem, wie eine Wasserstoffwirtschaft funktionieren kann, auch in anderen Sektoren, haben wir dort abgebildet, gelernt, ganz viel gelernt und wissen heute, wie Wasserstoff funktioniert, wie Wasserstoffwirtschaft funktioniert und wie wir auch eine Senke haben, wo wir es reinbringen können und bei einem Quotenhandel es so gestalten können, dass wir gleich zu den Kosten des Diesels werden. So, und das ist, glaube ich, die Herausforderung in Gesamtdeutschland, das hinzubekommen, in anderen Branchen, das so wirtschaftlich zu machen, dass wir sauber mit erneuerbaren Energien unsere Produktionsstätte Deutschland oder das, was hier gemacht wird, erhalten können. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hier bewiesen, dass man das machen kann. Natürlich unter den regulatorischen Rahmenbedingungen, die in der Mobil sehr günstig sind.
Inzwischen sind es über 50 Busse in Wuppertal. Wir kommen später nochmal auf die Details. Und ihr seid eine Pilgerstätte geworden. Nicht nur ich darf zu euch pilgern, sondern die Leute kommen aus Chile und gucken sich das an, erzählen.
Ja, wir haben weltweit Besuch gehabt. Ich glaube, war auch wirklich kein Kontinent, der uns nicht besucht hat. Und genau, Santiago de Chile ist so ein Beispiel. Die kommen uns besuchen, wollen Wasserstofftechnologie, Wasserstoffbusse Produktion sehen, was wir ihnen ganz stolz präsentieren und ihnen dann auch ganz stolz unsere damals 20 Busse präsentieren. Und im Anschluss nehmen wir dann wahr, dass sie 1400 Batteriebusse betreiben mit allem, was dazu gehört. Und dann kriegt man so ein bisschen Demut, kann das wieder einordnen, was wir gemacht haben. Aber trotzdem, es ist total interessant, diesen Besuch zu bekommen, sich auszutauschen. Man nimmt aus jedem Besuch was mit, lernt. Man hat eine Community und das ist bei Wasserstoff, bei solch einer Transformation ganz wichtig, dass man sich austauscht, Erfahrungen austauscht. Die haben wir wirklich mit diesem Projekt hervorragend darstellen können. Und von daher haben wir auch eine gute Lernkurve hingelegt.
Christian, jetzt wollen wir auch Bus fahren. Wir fahren nicht mit dem, der hier gerade betankt worden ist, extra für uns. Ich wollte die Tankstelle mal sehen, die sehr schick und futuristisch aussieht. Wir fahren jetzt richtig Bus. Mit welchem Bus fahren wir? Wo fahren wir hin?
Ja, wir fahren hier vom Betriebshof in der Nächstebreck aus nach Wichlinghausen mit der Linie 632.
Genau. Und zwar natürlich mit einem Wasserstoffbus.
Selbstverständlich mit einem Wasserstoffgelenkbus, 2024er Modell, ganz neu.
Da kommt er. So. Also sieht erstmal aus wie ein ganz normaler Bus.
Ja, ist ja auch von außen normaler Bus mit besonderer Technik.
Eigentlich möchte man sich so setzen fürs Gespräch, dass man nicht so nah am Motor ist, aber hat ja gar keinen Motor, den man hört, ne? Andreas, erklär du mal ganz kurz jetzt konkret jemandem, der sich nicht mit Bussen auskennt, wie ich zum Beispiel, obwohl ich viel fahre, was ist die Technik in diesem Bus, in dem wir sitzen?
Also technisch sauber könnte man jetzt viel erklären, aber am einfachsten ist es zu erklären, dass wir einen elektrischen, voll elektrischen Bus haben, aber hier onboard die Elektrizität produziert wird durch Wasserstoff in einer Brennstoffzelle. Und von daher, ich trenne gar nicht zwischen Batterie oder Brennstoffzelle. Es ist ein elektrischer Bus mit Onboard-Produktion.
Ja, und wie immer im Bus ist es natürlich nicht ganz leise, weil alles so ein bisschen rappelt und es ist normales verkehrstechnisches Geschehen. Hat dieser Bus denn jetzt Besonderheiten? Bei Elektroautos zum Beispiel unterhalten die Leute sich auch immer über bestimmte Gadgets und Vorteile, die das Auto so hat gegenüber dem klassischen Verbrenner. Hat dieser Bus hier jetzt Besonderheiten, die ihn auszeichnen, die ihn schicker, angenehmer, interessanter machen als zum Beispiel den Dieselbus?
Naja, es ist ein Elektrobus und Elektrobusse oder Elektrofahrzeuge haben natürlich den Vorteil, direkt, wenn man das Fahrgaspedal tritt, auch loszusprinten, also viel Drehmoment zu haben. Und die Beschleunigung ist dann sehr viel schöner als beim Dieselbus. Man hat auch keine Schaltstöße, wo nochmal so ein Ruck da durchgeht. Also es ist ein ganz angenehmes Fahren.
Ja, was sagen denn die Kollegen, die diese Busse fahren? Empfinden die das als weniger stressig oder ist es eigentlich egal?
Ich möchte sagen, es ist gemischt. Also die etwas offener Technologie gegenüber sind, die freuen sich alle durch diese Beschleunigung. Gerade hier im Wuppertaler Terrain mit Berganfahrten sind die sehr happy. Es gibt aber auch allerdings wenige, die nicht so technikaffin sind und da schon Vorbehalte vor solch einer Technologie haben.
Woher bekommt ihr euren Wasserstoff?
Ja, wir haben mittlerweile zwei Quellen. Die eine ist, wir bekommen Wasserstoff geliefert tatsächlich, aufgrund der Menge Wasserstoff, die wir mittlerweile brauchen. Wir haben ja 52 Busse in unserem Fuhrpark, die jetzt mit Wasserstoff betrieben werden. Ein anderer Teil oder der kleinere Teil wird tatsächlich hier in Wuppertal erzeugt. Das heißt, es gibt am Müllheizkraftwerk oben eine Elektrolyse, mit der wir eine bestimmte Menge Wasserstoff erzeugen können.
Was hat überhaupt dazu beigetragen, dass ihr euch in Wuppertal für diese Art von Bus entschieden habt? Also wenn ich in Dortmund zum Stadion fahre, kann ich mit Elektrobussen fahren. Dass neue Technik her muss, ist ja klar. Aber warum jetzt diese? Was ist die Grundlage eurer Wuppertaler Entscheidung gewesen?
Ja, ich denke, wir waren sehr, sehr früh. Und wenn man sehr früh ist, dann nimmt man die Technologie, die zu dem Zeitpunkt halt am besten einsatzfähig ist. Und die Wasserstofftechnologie hat bei den Bussen den großen Vorteil gegenüber den batterieelektrischen Bussen, dass ich einen Wasserstoffbus im Grunde betrieblich als 1:1 Ersatz für einen konventionellen Verbrennerbus mit Diesel nutzen kann. Das hat etwas insbesondere mit der Reichweite zu tun. Bei batterieelektrischen Bussen war die Reichweite in den letzten Jahren deutlich geringer als jetzt bei einem Dieselbus. Und gerade hier in Wuppertal mit der schwierigen Topografie war halt für uns der Wasserstoff die Möglichkeit, Fahrzeuge quasi 1:1 zu ersetzen und damit im Betriebskonzept nichts verändern zu müssen.
Ich glaube, wir müssen denen, die uns zuhören, Wuppertal nochmal erklären. Also die Wahrheit ist, viele Menschen wissen über Wuppertal wenig. Ja? Also was meinst du, wenn du sagst, die spezielle Topografie hier in der Stadt?
Naja, Wuppertal ist halt eine Stadt, die viele Berge hat. Das heißt, wir haben Stadtteile wie Ronsdorf oder Kronenberg, die halt im Süden der Stadt oben auf dem Berg liegen. Wir haben Höhenunterschiede von deutlich über 150 Metern, die wir regelmäßig überwinden müssen. Zwischen dem Tal, wo ja die, sagen wir mal, die Cities sind, also Elberfeld und Barmen, und eben den Stadtteilen auf den Höhen. Und das bedingt eben, dass wir auch sehr starke Nord-Süd-Achsen in unserem ÖPNV-System ausbilden müssen, um die Menschen eben von den Bergen in die Stadt reinzuholen und wieder zurückzubringen. Und dafür brauchen wir halt relativ viel Energie bei den Fahrzeugen.
Ja, also die Fahrzeuge müssen Power haben und sie müssen relativ weit kommen. Kannst du mal im Laien grob erklären, was so der ungefähre Reichweitenunterschied ist jetzt zwischen so einem wasserstoffbetriebenen Bus, wie ihr ihn jetzt hier habt, und zum Beispiel den elektrischen Alternativen, die es zu dem Zeitpunkt gab?
Ja, also soweit ich weiß, wir schaffen mit den Wasserstoffbussen Umläufe. Das ist ja das, was das Fahrzeug im Tagesverlauf schaffen muss. Von morgens rausfahren aus dem Betriebshof, bis es abends reinkommt, von 350 Kilometern. Ein batterieelektrischer Bus würde wahrscheinlich ungefähr 200 bis 250 Kilometer schaffen mit diesen Bedingungen.
Okay, also der Unterschied ist erheblich. Wobei Batterien auch bei Bussen, also es verändert sich alles, ne? Andreas, wie zufrieden seid ihr denn jetzt bisher mit der technologischen Entscheidung, die ihr getroffen habt im Alltag?
Ja, wir befinden uns natürlich, das muss auch ehrlich gestehen, in einer Hochlaufkurve. Das heißt, es gibt so ein TRL, Technical Readiness Level, der ist 10, das ist eine komplette Serienreife. Die haben wir noch nicht erreicht, weil es immer noch Dinge gibt, die angepasst werden müssen. Aber vom Grundsatz her, bei Projektstart, die Erwartungshaltung, die wir hatten, genau diese, auf diese Probleme zu stoßen und ein Teil dieser Entwicklung zu sein, die hat sich erfüllt und von daher sind wir damit zufrieden.
Ja, wenn du sagst, ihr habt das noch nicht ganz erreicht, diese Technical Readiness, was bedeutet das im Alltag, wenn ihr die noch nicht erreicht habt?
Naja, wir müssen das, hier ist ja auch eine Batterie in dem Fahrzeug, die ist notwendig für die Rekuperation und nochmal um die Beschleunigung zu pushen. Das Spiel zwischen Brennstoffzelle und Batterie, das muss genau abgestimmt sein und da haben wir viel mit den Herstellern zusammen, also mit dem Brennstoffzellenhersteller, mit den Busherstellern zusammengearbeitet, um das für Wuppertal bestmöglich hinzubekommen. Haben wir jetzt geschafft, jetzt läuft es sehr gut, aber das war schon ein Weg, den wir bestritten haben.
Ja. Kriegst du viel Besuch von Kollegen, die sich das hier erklären lassen aus der Stadtwerkewelt?
Naja, wir haben, also es war ja ein Gesamtkonzept, wo wir gesagt haben, wir produzieren Wasserstoff und bringen es dann in den Bus. Das haben wir gemacht, um ein Ökosystem Wasserstoff kennenzulernen. Es war ja nicht nur ein Busprojekt, es war ein energiepolitisches Projekt. Und von daher haben wir weltweiten Besuch gehabt, muss man sagen, aber natürlich aus Deutschland auch von Kollegen, die auch jetzt noch regelmäßig vorbeikommen, sich erkundigen, wo wir stehen, wie wir viele Dinge gemacht haben. Es ist ja nicht nur der Bus und Wasserstoff, Digitalisierung gehört dazu, Mitarbeiterschulungen, Mitarbeiterentwicklung, also ganz, all diese Themen haben wir, weil wir sehr früh gestartet sind, schon ganz gut hinbekommen und da tauscht man sich gerne mit uns aus.
Ja. Wie ist denn die Finanzierung hier gelaufen? Also klar ist, man braucht große Mengen Fördermittel, um sowas irgendwie ins Werk zu setzen. Oder vertue ich mich gerade? Sind am Ende diese Busse gar nicht so viel teurer als die alten?
Ja, das muss man im Gesamten sehen. Also die Beschaffung eines Wasserstoffbusses ist schon deutlich teurer als die eines konventionellen Verbrennerbusses, wenngleich auch da die Preise gerade in den letzten ein, zwei Jahren nochmal deutlich angezogen haben. Ohne Förderung ist das für die Verkehrsbetriebe schwer zu schaffen. Insofern ist es wichtig und das ist auch gerade in diesem Jahr nochmal passiert, dass es jetzt wieder stabile Rahmenbedingungen für die Förderung solcher Fahrzeugbeschaffung, aber eben auch der Infrastruktur, die man aufbauen muss, um solche Fahrzeuge in Einsatz zu bringen, dass es da wieder Rahmenbedingungen gibt, auf die man sich ja zumindest auf Sichtweite erstmal verlassen kann.
Infrastruktur ist unter anderem eben die Tankstelle, an der wir schon waren. Sag mal eine Hausnummer, was kostet denn so ein Bus und was ist der Unterschied jetzt zu dem klassischen Dieselfahrzeug, wenn man es heute kauft?
Ja, ich nehme jetzt mal die Referenzpreise, die auch im Rahmen der Förderung da genannt werden. Also da liegt der Gelenkbus mit Verbrennertechnik bei, ich meine, aktuell 410.000 Euro und ein Wasserstoff- oder Elektrobus wird, glaube ich, mit irgendwas in die 800.000 da gerechnet. Also schon fast das Doppelte.
Ungefähr das Doppelte, ja. Und wie hoch ist die Förderung dann? Also was bekommt man dann, wenn man sich für diese Art von Bus entscheidet? Das Doppelte ist ja, wie soll ich sagen, ist ja nicht ohne weiteres möglich.
Genau, das Doppelte ist nicht möglich. Man bekommt grundsätzlich eine Differenzkostenförderung und von den Differenzkosten werden 80% gefördert.
Okay, also 20% von dem, was ihr mehr zahlt, ist dann am Ende bei euch hängen geblieben, grob. Aber wie ist es denn im Alltag? Also wenn man die Busse angeschafft hat, die haben eine bestimmte Betriebsdauer, ihr habt wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür, wie lange so ein Bus hält, die Abschreibung und so weiter. Das ist wahrscheinlich nicht so viel anders, als ihr das kennt. Oder stellt euch das für neue Herausforderungen?
Nee, also kommerziell oder wirtschaftlich gesehen sind wir in Erfindung. Das heißt, wir haben die Nutzungsdauer, müssen jetzt erfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen von 10 Jahren aus und so sind auch die Abschreibungen für Diesel und solche Busse hier. Also das ist relativ gleichmäßig und gleichförmig. Es ist halt ein Projekt, ne? Das ist ein Projekt und wir gehen, müssen auf Sicht manche Dinge erfahren, schauen, wie es läuft. Und dann kann man irgendwann, wenn die erste Tranche Busse mal 10, 12 Jahre durchlaufen hat, kann man einen Doppelstrich ziehen und sagen, so ist es jetzt gewesen und so da wollen wir hin.
Ja. Wie ist es denn mit dem Betrieb, also mit dem Wasserstoff als solchen? 20%, sage ich jetzt mal, fallen ab bei eurem Heizkraftwerk. 80% lasst ihr liefern. Wie sind denn die Betriebskosten von Wasserstoff im Vergleich zu Diesel?
Das hängt ganz viel mit Regulatorik zusammen und da ist der politische Wille total wichtig, uns da zu unterstützen. Und gibt es ein neues Gesetz, was uns Quoten handeln lässt, wo wir diesen biogenen Kraftstoff in Verkehr bringen und das an den Verkehrbringer von fossilen Brennstoffen verkaufen können. Und das macht gerade richtig Spaß, weil diese Quoten jetzt durch diese Gesetzgebung angehoben werden und wir zu Wasserstoffpreisen an der Tankstelle kommen, die paritätisch oder günstiger sind als Dieselkosten. Ja. Und deshalb ist immer der Kaufpreis und die Förderung das eine. TCO, also die Total Cost of Ownership, wie viel kostet der Bus uns über die ganze Zeit, da macht Energie immer 50% aus. Und mit diesen Gesetzgebungen, die jetzt in Kraft getreten sind, sind wir gut aufgestellt, mit solch einem Wasserstoffbus auch ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Ja.
Und jetzt hoffen wir noch, dass die Regierungsziele, nämlich den Aufbau von Senken und Quellen, entsprechend hochläuft, dann haben wir einen besseren Handel, mehr Umsatz, mehr Produktion von grünem Wasserstoff und dann erwarten wir auch nochmal eine Preisreduktion.
Also eine Schwierigkeit in der ganzen Energiepolitik ist sicherlich das Hü und Hot, Sicherheit zu bekommen. Wie versucht ihr euch denn das langfristig vorzustellen, was ihr hier macht?
Ja, langfristig wird, und so ist es in allen Prozessen heute, die Energie der entscheidende Faktor sein. Was haben wir wann zur Verfügung? Die Produktion von Wasserstoff, die Speicherung von Wasserstoff macht uns flexibler in den Energiegebrauch und damit auch in den Energiekosten. Und diesen Prozess eigentlich als den führenden Prozess zu sehen und den Bus als Backend, das fällt vielen Mobilanbietern noch ein bisschen schwer. Aber da müssen wir hinkommen in der Denke, dass die Energie der führende Faktor ist.
Inzwischen hat der Bus sich auch gut gefüllt und es wird, glaube ich, Zeit, mal auch mit ein paar Fahrgästen über das Fahren im Wasserstoffbus zu sprechen. Also ich bin hier für die Zeitung für kommunale Wirtschaft, das ist eine Zeitschrift für Stadtwerke.
Okay.
Dieser Bus fährt mit Wasserstoff. Wussten Sie das?
Ja, schon mal gehört von.
Ja, ja.
Echt? Wusste ich nicht, nein. Okay.
Ja, wusste ich. Das habe ich schon seit längerem so beobachtet.
Das kann man ja sehen oben am Dach.
Ja. Haben Sie darauf geachtet? Wie finden Sie das, dass Sie in einem Bus fahren können, der mit Wasserstoff betrieben wird?
Ich finde das nicht anders als vorher auch.
Ist neu für mich, ja. Aber interessant.
Ja. Was finden Sie als Fahrgast interessant daran, dass der Bus mit Wasserstoff fährt?
Dass es überhaupt irgendwelche Busse oder Auto mit Wasserstoff fahren, das ist für mich jetzt neu. Und deswegen finde ich das interessant zu wissen, was will man damit bewirken, ist das umweltfreundlich und das würde mich ja auch so interessieren.
Ist Ihnen das wichtig, dass der Bus, in dem Sie unterwegs sind, eine ökologische Antriebsform hat?
Ja, macht ja schon Sinn, ne? Weil das ist ja kein Diesel oder kein Benzin, was in die Luft geschossen wird, ja.
Ja, wie gesagt, man merkt keinen Unterschied und wenn alle Busse mit Wasserstoff befahren werden sozusagen, würde mich das auch nicht stören und würde auch besser sein, finde ich.
Ja. Also die ökologischen Argumente interessieren Sie schon?
Mhm, auf jeden Fall. Also natürlich, man muss auch, ich bin ja auch jung, deswegen muss ich auch mehr auf die Umwelt achten. Das ist mir auch wichtig, natürlich. Deswegen fahre ich auch mit dem Bus, obwohl ich Führerschein habe.
Ja, das ist für mich sehr wichtig, weil es geht ja um die Welt, ne?
Und dann fährt man noch ein bisschen lieber Bus bei den Stadtwerken Wobatta.
Ja, dann schon, ja.
So, inzwischen haben wir auch die Rückfahrt beendet und sind jetzt wieder hier am Betriebshof der Wuppertaler Stadtwerke. Christian Kinninger, wo wird euch das alles hinführen? Ihr seid in gewisser Hinsicht Pioniere gewesen mit dem, was ihr jetzt hier gemacht habt. Ihr seid natürlich nicht die Einzigen, die diese Technik betreiben, aber ihr habt es früh und entschlossen gemacht. Kannst du mal sagen, wie das in 5 bis 10 Jahren bei euch aussehen wird? Nur noch Wasserstoffbusse oder wie wird es sein?
Naja, das kann man ja aus heutiger Sicht noch nicht endgültig festlegen. Wir haben gesagt, wir sind grundsätzlich technologieoffen. Das heißt, wir schließen auch nicht aus, dass wir in ein paar Jahren eine gemischte Flotte haben, also dann einen Dreiklang hätten zwischen Dieselbussen, die immer weniger werden, Wasserstoffbussen, die immer mehr werden und wahrscheinlich auch batterieelektrischen Bussen. Denn gerade auch bei der Batterietechnik gibt es ja, das sehen wir ja auch im Pkw-Bereich, gibt es halt schon noch Entwicklungen, die dann auch das größte Hemmnis, was Batteriebusse heute haben, nämlich die zurzeit noch begrenzte Reichweite, dann verschieben werden. Und im Kontext des autonomen Fahrens muss man halt einfach auch sehen, was wird in einigen Jahren am Markt überhaupt angeboten, welche Konzepte setzt die Industrie dann für sich. Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Bewegung drin ist, wo wir einfach auch sehen müssen, dass wir flexibel bleiben können, gerade auch was die Infrastruktur angeht. Denn das ist das, was ja deutlich länger dauern wird, eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um dann die entsprechenden Fahrzeugtechniken zum Einsatz zu bringen.
Also diese Schwebebahn, die ihr da habt, die mit Wasserstoff, schon mal drüber nachgedacht?
Nicht ernsthaft, weil die Schwebebahn ist halt Elektromobilität at its best, würde ich mal sagen. Also sie ist eines der ersten Stadtbahnsysteme in Deutschland gewesen, die tatsächlich elektrisch gewesen sind. Sie macht das jetzt im Jahr 2026 seit 125 Jahren ganz erfolgreich. Und ich glaube, das können wir ausschließen, dass wir uns da mal auf eine andere Energiequelle fokussieren werden.
Ich danke euch, Christian Kinninger und Andreas Meyer hier bei den Wuppertaler Stadtwerken. Dankeschön.
Danke.
Danke auch.